ARD Sounds.
Kennt ihr noch diese eine Bierwerbung aus den Nullerjahren mit Rudi Assauer und Simone Tomalla? Die beiden sind damals eines der bekanntesten Paare Deutschlands. Er, der knurrige Schalke-Manager, sie, der beliebte Serienstar. In der Werbung für eine Biermarke spielen sie sich selbst und nehmen ihre Beziehung auf die Schippe. Eine elegante Wohnung in Beige, ein paar Gäste, lockere Stimmung. Heute wirkt das wirklich total cringe, aber damals kam das gut an. Assauer schenkt sich gerade sein Bier ein, als eine junge Frau durch den Raum geht. Sein Blick folgt ihr, bis Tomalla das bemerkt. Und dann fällt dieser eine Satz, den man heute vermutlich als Meme bezeichnen würde.
Hey, nur gucken, nicht anfassen.
Und als wäre das nicht genug, greift Tomalla dann auch noch nach Assauers vollem Bierglas. Aber er ist schneller, zieht das Glas weg und ja.
Nur gucken, nicht anfassen.
Millionen Deutsche fanden das damals ziemlich großartig. Und die goldene Kamera gab es 2006 für den Spot obendrein. Was das mit unserer Geschichte zu tun hat? Der Claim des Werbespots wird für einige Herren in dieser Folge zum Problem. Ich bin Esther Sedlacek und das hier ist Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge. Überall, wo ihr Podcasts hört. In ARD Sounds sogar schon eine Woche früher. Das hier ist Folge 5. Nur gucken, nicht anfassen. Ende April 2003. Fast 3 Jahre sind seit der WM-Vergabe in Zürich vergangen. In Hamburg ist das Wetter an diesem Tag so, naja, wie man das vom Hamburger Wetter halt erwartet. Regnerisch, rund 9 Grad und der Wind bläst. In einer Zeitschriftenredaktion drückt an diesem Tag ein Mann die Enter-Taste. Sein Artikel ist endlich fertig.
Jörg Schmidt, bis 2020, 17 Jahre lang als Investigativreporter beim Spiegel tätig.
Damals arbeitet er noch fürs Manager-Magazin. Über Wochen hat Jörg Schmidt für seinen Artikel recherchiert und mit Menschen gesprochen, die ihren Namen aus Angst lieber nicht veröffentlicht sehen wollen. Es geht um dubiose Zahlungen, Beraterverträge und Testspiele. Und um die Vergabe der WM 2006. Immer wieder taucht in dem Gespräch ein Name auf. Fedor Rathmann, die rechte Hand von Franz Beckenbauer. Der Schattenmann hinter der Lichtgestalt. Jörg Schmidt ist sich bewusst, diese Geschichte hat das Potenzial, für einen internationalen Skandal zu sorgen und die heile deutsche Fußballwelt ins Wanken zu bringen. Am 30. April 2003 geht Schmidts Geschichte unter dem Titel Schiebung im Spiel online. Und dann passiert das, womit der Autor am allerwenigsten gerechnet hatte. Nämlich nix. Kein Aufschrei, keine Schlagzeilen.
Ich nehme nicht an, dass das Manager-Magazin nur eine Auflage von ein paar hundert Exemplaren hatte. Aber das war eine der besten Recherchegeschichten, die ich je gelesen habe über den Fußball.
Das hier ist Guido Tognoni. Ihr kennt ihn schon aus den vergangenen Folgen. Tognoni ist Ex-FIFA-Mitarbeiter und damit eine Art Insider im Weltfußballverband.
Die wurde nicht wahrgenommen.
Offenbar möchte zu diesem Zeitpunkt, 3 Jahre vor der WM, niemand etwas von Unregelmäßigkeiten bei der WM-Vergabe hören. Schmidt hat schon als Jugendlicher seinen Vater zur Arbeit in der Redaktion des Hinterländer Anzeigers, einer Lokalzeitung in Hessen, begleitet. Nun ist er selbst Journalist und schafft es, auch ohne große öffentliche Anerkennung für seinen Schiebungsartikel, zu dem großen deutschen Nachrichtenmagazin, dem Spiegel. Hier trifft er auf den Kollegen, mit dem er von nun an eng zusammenarbeiten wird.
Gunter Latsch, seit 1989 beim Spiegel im Ressort Deutschland und als Investigativreporter unterwegs.
In den folgenden Jahren decken Schmidt und Latsch gemeinsam Skandale und Korruption in der deutschen Wirtschaft auf. Von Siemens über HSH Nordbank bis zu Karstadt. Nur aus der Story zur WM-Vergabe, an der Schmidt zuvor schon mal dran war, wird irgendwie nie etwas. Denn eines scheint der deutsche Fußball der deutschen Wirtschaft voraus zu haben. Nicht nur seine Popularität, sondern besonders seine Verschwiegenheit.
Das Problem war, dass es wie bei der Mafia im Prinzip war, dass es tatsächlich so eine Stimmung des Schweigens gab. Und nach dieser ersten Veröffentlichung 2003 hat man auch gemerkt, wie auch die Klappen zugingen. Es gab eigentlich ganz lange keinen Grund für irgendjemand zu reden.
Doch genau das ändert sich schlagartig am 27. Mai 2015.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Der Weltfußballverband FIFA wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. Auf Antrag der US-Justiz nahmen Schweizer Ermittler 7 aktuelle und ehemalige Spitzenfunktionäre fest.
Die Bilder, die in dem folgenden Bericht zu sehen sind, gehen an diesem Tag um die Welt. Verwackelte Aufnahmen zeigen einen grauen Opel vor dem Hintereingang eines Hotels. Es ist das noble Bord-au-Lac in Zürich, in dem zahlreiche FIFA-Delegierte logieren. Aus der Tür kommen jetzt mehrere Hotelangestellte im Frack, halten weiße Bettlaken hoch, um die verhafteten FIFA-Mitglieder vor den Aufnahmen zu schützen. Hastig steigen Ermittler und einer der Verhafteten ins Auto. Dann rast der graue Wagen davon. Auch Spiegeljournalist Gunter Latsch verfolgt die Bilder an diesem Tag.
Dann kam 2015 die Razzia bei der FIFA. Das FBI in Zusammenhang mit der Schweizer Polizei nahm Leute fest unter dem Verdacht der Korruption und das hat einen Riesenwirbel gegeben.
Im Bericht heißt es weiter:
Es geht um mehr als 100 Millionen Euro, die seit den 90er Jahren von Sportmedien an korrupte Funktionäre geflossen sein sollen, im Gegenzug für Übertragungsrechte. Außerdem Schmiergeld bei WM-Vergaben.
Bei den Festnahmen geht es um Bestechung im Zusammenhang mit den WM-Vergaben an Russland und Katar. Das FBI hat deshalb Ermittlungen gegen FIFA-Funktionäre eingeleitet. Noch scheint das hier alles nichts mit Deutschland zu tun zu haben. Doch dann kommt die Geschichte bei den Journalisten des Spiegel an. Gunter Latsch erzählt:
Ich glaube, 5-6 Wochen nach dieser Razzia meldete sich bei uns ein Mensch und sagte, da gibt's Leute, die würden gerne mit euch reden über diese FIFA-Razzia und die WM in Deutschland. Habt ihr Interesse?
Und natürlich haben sie das. 12 Jahre sind vergangen seit der Veröffentlichung des kaum beachteten Artikels im Manager-Magazin. Jörg Schmidt aber hatte die Geschichte nie aus den Augen verloren. Inzwischen hat er weitere Informationen zusammengetragen, die darauf hindeuten, dass es bei der WM-Vergabe an Deutschland nicht nur mit sauberen Dingen zuging. Dass die WM möglicherweise sogar gekauft worden sei. Wenn nun neue Quellen dazukommen und die endlich auspacken, dann könnte das eine richtig große Story werden. Bei ihrer Arbeit müssen Schmidt und Latsch vorsichtig vorgehen. Wenn der DFB von den Recherchen erfährt, droht die ganze Story zu platzen. Dann könnten sich manche Türen endgültig schließen und so Recherchewege verbauen. Jörg Schmidt:
Die erste Zeit haben wir uns tatsächlich damit beschäftigt, Leute zu identifizieren, die nicht gleich irgendwie zum DFB rennen, die nicht gleich zu den verantwortlichen Personen rennen, aber die irgendwas mitbekommen haben könnten damals.
Ständiger Wegbegleiter ihrer journalistischen Arbeit ist der Zweifel. Was, wenn der Verdacht, die WM 2006 sei gekauft worden, nur eine Verkettung von Missverständnissen ist? Doch dann treffen sie jemanden aus dem deutschen Fußballbusiness, der damals wie heute anonym bleiben will.
Und ich werde nie vergessen, wir saßen zu dritt bei einem dieser Leute und haben dann so ganz vorsichtig die These angestoßen, so könnte die WM gekauft sein. Dann hat er gelacht und hat gesagt, ich denke, ihr seid vom Spiegel, jede WM ist gekauft. Und wir so, aha, und was wissen Sie darüber? Ja, nee, sagt er, halt, also selbst wenn Sie es rausfinden, das dürfen Sie dann nicht schreiben, das schadet dem deutschen Fußball.
Offiziell will die Person das also nicht bestätigen. Und doch ist das Gespräch für die beiden Journalisten wertvoll, denn offenbar laufen sie mit ihren Recherchen nicht in eine Sackgasse. Aber richtig vorwärts kommen sie auch nicht, wie Jörg Schmidt erklärt.
Wir hatten nicht das Gefühl, dass da viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dabei waren, die eigentlich wollten, dass das Ganze rauskommt.
Und so läuft das kleine, geheim agierende Investigativteam beim Spiegel im Sommer 2015 wochenlang im Kreis. Keinen entscheidenden Schritt kommen sie bei ihren Recherchen weiter. Aber dann erfahren sie etwas, was ihre ganze Arbeit plötzlich gefährden kann. Einer ihrer zentralen Informanten erzählt ihnen, nicht nur sie arbeiten an dieser Story, auch ein freier Kollege recherchiert gerade dazu. Ein journalistischer Super-GAU. Der deutsche Fußball ist damals eigentlich ein unantastbares Hoheitsgebiet. Kritik, die sich nicht auf Ergebnisse auf dem Platz bezieht, ist nicht willkommen. Einer weiß das damals vermutlich besser als jeder andere.
Ich bin Jens Weinreich. Ich kann nicht von etwas lassen, was ich Sportpolitik nenne. Man könnte auch sagen Crime.
Jens Weinreich kennt ihr ja schon aus der vorherigen Folge. Weinreich ist freier Journalist und so etwas wie ein echter Überzeugungstäter. Wenn ihm eine Recherche wichtig ist, macht er sie auch mal auf eigene Kosten. Seit über 30 Jahren taucht er beruflich in die Welt der Korruption in der Sportpolitik ein. Und das hat ihm nicht nur ein offizielles Hausverbot bei der FIFA eingebracht, sondern auch immer wieder Ärger mit dem DFB. Für Jens Weinreich ist schon lange klar, bei der deutschen Bewerbung ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Nicht erst seit dieser eigenartigen Begegnung mit Wolfgang Niersbach am Abend nach der WM-Vergabe in Zürich. Der Journalist glaubt, dass die Wahlmänner teilweise, sagen wir mal, nicht ganz aus freien Stücken entschieden haben.
Ich habe da so ein Ampelgrafiksystem mal gemacht. Also rot heißt ganz klar involviert, teilweise Korruption überführt, gelb heißt Gerüchte und so weiter, Hinweise, Indizien, aber beispielsweise keine Verurteilung oder so. Und dann grün. Grün ist wahrscheinlich eine relativ saubere Weste. Schätzen Sie mal. Von den 24, wie viel kriegen grün?
Okay, die Frage gebe ich mal direkt an euch weiter. Was glaubt ihr? Wie viele der 24 FIFA-Exekutivmitglieder, die über die Vergabe der WM 2006 abgestimmt haben, sind in Sachen Korruption unverdächtig? Na?
3 Personen der 24 sind, sagen wir es mal so, nicht mit Korruption in Verbindung gebracht worden oder der Korruption überführt worden. 3 von 24.
Vielleicht kurz zur Erinnerung. Wir befinden uns gerade in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends. All das, was wir heute über die FIFA wissen, der miese Ruf, die Korruption im Weltfußballverband, all das ist der breiten Öffentlichkeit damals nicht geläufig. Damit beschäftigen sich vor allem Spezialisten, wie Jens Weinreich.
Insofern war klar, diese WM, eine WM bei der FIFA kriegst du nicht auf sauberem Wege. Das war immer klar.
Tja, und dann werden 2015 in Zürich die FIFA-Funktionäre verhaftet.
Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, die da dann ihren Anfang nahm. Die Verhaftungen in Zürich, die ersten im Borlack-Hotel, die haben einiges geändert, weil das waren wirklich Schockwellen.
Was für die FIFA-Funktionäre der wohl, naja, sagen wir mal, unangenehmste Tag in ihrem Leben ist, ist für Jens Weinreich der Wendepunkt in seinem jahrelangen Schaffen. Denn jetzt wollen plötzlich Leute mit ihm sprechen, die bisher nichts sagen wollten. Aber Jens Weinreich hat ein Problem.
Es war mir klar, okay, bist Einzelkämpfer hier. Das kannst du nicht so klären als freier Journalist. Und das kriegst du auch online nicht hin. Da brauchst du einen großen Partner, der noch an Recherche interessiert ist.
Es sieht ganz so aus, als würde die vielleicht größte Story seiner Laufbahn an Geld und Ressourcen scheitern, bis er einen Anruf bekommt. Denn was Weinreich noch nicht weiß, er ist mit seinem Interesse an der Story nicht allein.
Und dann habe ich einfach angerufen und habe gesagt, wir kennen uns ja nicht richtig, aber folgende Geschichte habe ich gehört von dem und dem und mein Angebot, lass uns im Team arbeiten. Und da hat er gleich Ja gesagt und es war wunderbar.
Ja, das ist Gunter Latsch vom Spiegel. Er kennt Weinreich damals nur flüchtig. Aber die Recherche ist für alle zu wichtig, um daraus ein journalistisches Wettrennen zu machen. Von nun an arbeiten sie als Team gemeinsam an der Geschichte. Es ist eine klassische Win-Win-Situation im Sommer 2015. Weinreich hat endlich eine starke Redaktion im Rücken und muss die ganze Belastung, finanziell und emotional, nicht mehr alleine tragen. Und das Spiegel-Team verstärkt sich um einen absoluten Fachmann.
Man muss, glaube ich, sagen, dass er einer, wenn nicht der am besten informierte Journalist in Deutschland ist, was den Bereich internationale Verbände betrifft, also Fußball, aber auch das IOC. Und deshalb war er wahrscheinlich auf der gleichen Spur wie wir.
Doch auch mit vereinten Kräften fehlt ihnen nach wie vor ein Beweis für die These ihrer Quellen und für ihre eigene Vermutung, dass die WM 2006 gekauft worden ist. Und das hat laut Jens Weinreich einen Grund.
Eins von vielen großen Problemen bei Korruptionsermittlungen ist ja, es gibt keine Korruptionsverträge. Bestechender und zu bestechender, die schließen in der Regel keinen Vertrag und sagen, hier 10 Millionen, dafür Stimme. No. Und das macht's halt so schwierig, ja.
Aber das Team aus Journalisten weiß, dass sie vor allem eines brauchen: Durchhaltevermögen.
So Recherchen auf Korruptionsebene ja gerade, Korruptionsrecherchen, Kriminalitätsrecherchen, nichts anderes sind das ja, die sind nie ein Sprint, die sind immer ein Marathon. Punkt. Da gibt es in seltensten Fällen, wie man es dann aus den Movies kennt oder so, dann kommt da jemand und übergibt dir was oder sagt dir den entscheidenden Punkt.
Aber dann, passiert genau das. Naja, zumindest fast. So erzählt es Gunter Latsch.
Irgendwann war dann plötzlich jemand, dem wir empfohlen worden waren und über Bande dann auch ein Gespräch vermittelt bekamen, der dann dieses magische Papier aus der Tasche zog und sagt, gucken Sie mal hier, finden Sie das nicht interessant? Und das war dieses Fax von der FIFA.
Na klar, wie sollte es anders sein? Ein Fax. Dieses aus heutiger Sicht schier antiquierte Kommunikationsmittel hat damals eine riesige Rolle gespielt. Aber im Gegensatz zu dem, was Martin Sonneborn in Episode 4 an die FIFA-Leute schickt, ist dieses Fax hier kein Witz. Hier gibt's kein Angebot für Würste oder Kuckucksuhren. Stattdessen gibt's heikle Informationen. Ursprünglich wurde das Fax vom DFB verschickt, genauer gesagt vom Deutschen Organisationskomitee der WM 2006. Und dieses, wie Gunter Latsch es nennt, magische Papier, das da plötzlich vor Ihnen liegt, enthält
alle Buzzwords, die man so brauchte, waren drin. Beckenbauer, Kredit, Schuldschein.
Für Ihre Recherche kann das der große Durchbruch sein.
Das war der Moment, wo wir gesagt haben, wow. Und der Wow-Moment war aber ein bisschen gedämpft, weil die Frage, die natürlich dann mir spontan in den Sinn kam, kann ich es kopieren?
Okay, bevor wir hier weitermachen, erinnert ihr euch noch an den Anfang dieser Folge? Nee? Na, die Bierwerbung aus den Nullerjahren. Nur gucken, nicht anfassen. Also Gunter Latsch hat gerade das Fax vor Augen, den möglicherweise entscheidenden Beleg für die große Geschichte. Und er fragt sich natürlich,
kann ich es kopieren? Oder abfotografieren.
Doch die Quelle, die das Fax mitgebracht hat, antwortet:
Nee, das können Sie nicht. Kann Ihnen das nur zeigen.
Nur gucken, nicht anfassen. Auch abschreiben dürfen Sie nicht. Die Quelle weiß offenbar, wie heikel das Fax ist.
Das war das zentrale Beweisstück.
Aber als Beleg brauchen die drei Journalisten das Fax. Nicht nur, um mit den Informationen auf dem Dokument neue Rechercheansätze verfolgen zu können, sondern auch, um ihren Verdacht des WM-Kaufs im Ernstfall vor Gericht vorlegen zu können. Erschwerend kommt hinzu, auf dem Fax sind auch handschriftliche Notizen von gleich mehreren Personen. Die Schrift entziffern, Schriftproben besorgen, um einwandfrei belegen zu können, wer da was handschriftlich notiert hat. All das geht ohne Kopie und nur mit ein paar Blicken eigentlich nicht. Damit machen sie sich journalistisch und möglicherweise auch juristisch angreifbar. Was Jörg Schmidt, Jens Weinreich und Gunter Latsch zumindest brauchen, sind Zeugen. Weitere Personen, die die Existenz des Faxes im Ernstfall beteuern können.
Immer wieder sind dann Leute gemeinsam zu diesem Informanten gepilgert und haben sich das Ding zeigen lassen, sodass wir dann zum Schluss irgendwie 5, 6 Mann waren.
Alle aus dem kleinen Team besuchen die Quelle, teilweise mehrfach, und lassen sich das Fax zeigen. Immer wieder.
Jeder, der wieder hingepilgert ist, hat eingetrichtert bekommen, merkt euch das gut. Sofort, wenn ihr draußen seid, schreibt die Notizen und dann legen wir das sozusagen alles übereinander und gucken, dass wir es genau richtig haben.
Mühsam fügen Schmidt, Latsch und Weinreich mit ihren weiteren eingeweihten Kollegen das Fax Stück für Stück aus dem Gedächtnis zusammen. Aber für eine Veröffentlichung reicht das trotzdem so nicht aus.
Ich habe immer gesagt, wir können nicht rausgehen ohne das Dokument. Dann hat er gesagt, ich gebe es nicht raus ohne einen Artikel.
Und so lautet der Deal dann: Nach der ersten Veröffentlichung im Spiegel bekommen Schmidt, Weinreich und Latsch die Kopie des Faxes. Vorher will die Quelle es als eine Art Versicherung zurückbehalten. Doch das heißt, für den alles entscheidenden ersten Artikel müssten sie veröffentlichen, ohne das Beweisstück vorliegen zu haben. Die Zeit arbeitet inzwischen gegen das Journalistenteam. Ihre Sorge?
Dass irgendeiner was erfährt und das was rausploppt und uns jemand die Geschichte klaut. Also das wäre so der Worst Case gewesen.
Aber eines gibt ihnen Sicherheit: die Glaubwürdigkeit ihrer Quelle.
Das war jemand, der war nah dran, das war jemand, der hatte Zugriff auf alles.
An der Echtheit des Faxes haben sie keinerlei Zweifel. Alles, was die drei Journalisten darauf lesen, ergibt für sie Sinn. Es passt wie ein fehlendes Puzzlestück zu dem, was sie in den vergangenen Jahren bereits gehört und gelesen haben. Okay, vermutlich fragt ihr euch die ganze Zeit diese eine Sache. Was genau steht eigentlich in dem Fax, das die drei Journalisten zwar angucken, aber nicht anfassen durften? Kurz gesagt, in dem Fax geht es um die Rückzahlung eines Kredits. Das Fax scheint nur ein Entwurf zu sein, denn handschriftlich sind darauf verschiedene Vermerke. Einer davon lautet:
Das vereinbarte Honorar für HLD an Sie zu überweisen und die Bitte um Weiterleitung.
Es war vollkommen klar, dass LD für Louis Dreyfus stand.
Robert Louis Dreyfus. Okay, der Name ist neu. Er war Unternehmer, Milliardär und viele Jahre Vorstandsvorsitzender von Adidas. Das Fax belegt, dass der DFB im Jahr 2004 plant, Dreyfus Geld, 10 Millionen Schweizer Franken, also knapp 6,7 Millionen Euro zurückzuzahlen, und zwar für einen Kredit. Denn eine zweite handschriftliche Notiz auf dem Fax lautet: Schuldschein zurück. Das Dokument deutet also darauf hin, dass Robert Louis Dreyfus Geld verliehen hatte, das er so zurückbekommen sollte. Aber das Geld hatte er nicht dem DFB geliehen, sondern Franz Beckenbauer. Und noch etwas findet Investigativjournalist Gunter Latsch eigenartig daran.
Man hätte ja sagen können, wenn sich Herr Beckenbauer Geld von Robert Louis Dreyfus leiht, dann kann er es ihm auch direkt zurücküberweisen. Das muss weder der DFB tun, noch muss das über die FIFA laufen. Und es ist aber über die FIFA gelaufen.
Die vielen Indizien, die sie im Laufe der letzten Monate und Jahre zusammengetragen haben, legen den Verdacht nahe, mit dem Geld, das Franz Beckenbauer sich geliehen hat, wurden Stimmen für die WM-Vergabe gekauft. Weinreich, Schmidt und Latsch sind gerade dabei, weitere Fakten rund um das Fax zu recherchieren, als plötzlich etwas Unerwartetes passiert.
Dann kam die größte Überraschung, nämlich der Routine. Kontakt oder Anruf bei einem, von dem wir dachten, den können wir nicht außen vor lassen, aber der sagt nichts, Theo Zwanziger.
Theo Zwanziger, den kennt ihr ja schon aus den vorherigen Folgen. Während der Bewerbungsphase arbeitet Zwanziger im DFB-Präsidium, wird 2003 Teil des WM-Organisationskomitees und ist für die Finanzen zuständig. Bis 2012 ist er dann selbst DFB-Präsident, also der Mann kennt sich aus. Und ausgerechnet er stimmt jetzt völlig überraschend einem Gespräch zu.
Wir haben uns dann in so einem Restaurant in Limburg getroffen. Und da war sonst außer uns keiner. Wir saßen in so einer holzgetäfelten Ecke mit so Mittelmeer-Fischerboot-Bildern. Und Zwanziger sagte relativ schnell, die WM war gekauft. Und ich so, wie, WM war gekauft? Zwanziger, ehemaliger DFB-Präsident, FIFA und so.
Für die Journalisten ein gewaltiger Durchbruch.
Wir sind durch. Wir haben's. So, total euphorisch. Und er sagt, das kann ich aber so nicht sagen.
Zwanziger will also nicht öffentlich bestätigen, dass die WM gekauft war. Stattdessen erzählt der Latsch aber, wie er zu dieser Annahme kommt.
Ich sag, was hat sich denn so sicher gemacht? Naja, es gab so ein Treffen.
Dieses Treffen findet im November 2012 statt. Mal wieder, na klar, in Zürich, im edlen Restaurant Kronenhalle. Hier trifft sich Theo Zwanziger mit Günter Netzer. Das geht später aus einem Bericht hervor. Günter Netzer ist eine der bekanntesten Figuren im deutschen Fußball. In den 60er und 70er Jahren ist er Spieler bei Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. In der Nationalmannschaft spielt er mit Franz Beckenbauer. Bei der deutschen WM-Bewerbung für 2006 war Netzer einer der Botschafter. Erinnert ihr euch an die letzte, entscheidende Präsentation von Beckenbauer im Bewerbungsprozess am Sonnenberg vor den FIFA-Wahlleuten?
Wir haben eine kleine Gruppe, die 80 Millionen Menschen in Deutschland repräsentiert. Wir haben sie hier.
Da stand Netzer an seiner Seite auf der Bühne und hat die Daumen gedrückt. Und später beim Treffen mit Theo Zwanziger soll es zu einer entscheidenden Aussage gekommen sein. Spiegeljournalist Gunter Latsch gibt hier wieder, was Theo Zwanziger ihm über diese Unterhaltung berichtet haben soll.
Dann habe ich den Netzer gefragt, sag mal, was war eigentlich damals mit dem Geld und wie war das? Und dann hat der Netzer mir gesagt, naja, wir mussten ja die Asiaten bezahlen, von denen wir die WM gekauft haben.
Mit dem Geld meint Zwanziger die 10 Millionen Schweizer Franken, beziehungsweise 6,7 Millionen Euro aus dem Fax, das die Journalisten sehen, aber nicht anfassen durften. Bis heute bestreitet Günter Netzer vehement, diese Aussage je gemacht zu haben. Insgesamt hat er eine gänzlich andere Erinnerung an das Treffen mit Theo Zwanziger in Zürich. Dabei sei nie über die WM-Bewerbung gesprochen worden.
Als jemand wie Zwanziger, der so nah dran war, gesagt hat, ja, habe ich immer schon befürchtet, dass die gekauft ist, da war für mich so im Kopf und auch bei den anderen, ich weiß nicht, ich bin ziemlich euphorisch nach Hause gefahren, das muss jetzt irgendwie, das ist jetzt der Durchbruch.
Es ist für Lahrt, Schweinreich und Schmidt ein weiteres Puzzleteil, das die ganze Recherche rund macht. Im Oktober 2015 haben sie endlich genug Indizien für einen Artikel gesammelt. Aber ist das auch genug, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Für sie ist klar, diese Veröffentlichung kann eine Lawine auslösen. Sie werden sich mit der gesamten deutschen Fußballwelt anlegen. Und die ist nicht nur mächtig, sondern in Sachen Beliebtheit gerade auf einem Höhepunkt. Denn nur ein Jahr zuvor...
Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Wird Deutschland Fußball-Weltmeister? Das war 2014 in Brasilien. Deutschland liebt seinen Fußball und seine Helden gerade mal wieder besonders. Und noch immer schwelgt das Land in traumhaften Erinnerungen an diesen unglaublichen Fußballsommer 2006. An das Sommermärchen. Der Gegenwind aus dem Sport, aber auch aus der Bevölkerung wird massiv werden. Das ist Weinreich, Schmidt und Latsch klar. Und klar ist auch, wenn sie sich mit solch einem Gegner wie dem deutschen Fußball anlegen, dann dürfen sie sich keinen Fehler erlauben. Dann wäre ihr guter Ruf als Investigativjournalisten mit einem Schlag zunichte gemacht. Aber die drei Journalisten, sie können nicht anders. Sagen, was ist, das ist ihr Credo. Wenn man es pathetisch formulieren will, ihre Berufung. Jens Weinreich formuliert es so.
Du darfst halt nicht nervös werden und musst deine Rolle richtig einschätzen können. Du hast keine Chance, aber die Chance versuchst du zu nutzen. Punkt aus Schluss.
Doch die finale Entscheidung über die Veröffentlichung, die liegt am Ende beim Chefredakteur. Mit ihm stehen sie die ganze Zeit in engem Austausch.
Am Ende hat der Chefredakteur, damals Klaus Brinkbäumer, gesagt, wir machen es.
Doch zwei Herausforderungen liegen noch vor den Journalisten, bis ihre Recherche wirklich gedruckt im Heft und online im Netz stehen wird.
Man ist ja im Rahmen der sogenannten Verdachtsberichterstattung gehalten, zu konfrontieren, wie das so schön heißt. Das heißt, eine Reihe von Fragen an die Beteiligten zu schicken und um Stellungnahme zu bitten. Und wir haben tagelang zu dritt an diesen Konfrontationsfragen gearbeitet.
Am Ende sind es 60 Fragen, die sie dem DFB schicken und um die 20 Fragen jeweils an Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach und die anderen Herren rund um das damalige Bewerbungsteam. Gunter Latsch erzählt uns, dass sie im Team immer wieder über die Fragen sprechen, um jede einzelne Formulierung ringen. Aber mit diesen offiziellen Fragenkatalogen ist auch klar, von nun an wissen Beckenbauer, Niersbach und der DFB von den Recherchen. Ab jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück.
Das war natürlich eine Gefahr, dass wenn der Beckenbauer oder auch der DFB diese Fragen bekommen, dass sie dann versuchen würden, diese Geschichte uns abzuschießen.
Eine einstweilige Verfügung, die eine Veröffentlichung im letzten Moment verhindert, wäre eine Katastrophe für die Journalisten und den Spiegel. Aber sie machen sich nicht nur Gedanken darüber, wie sich die Sache juristisch entwickelt, wie Gunter Latsch erzählt.
Ich weiß noch, wir haben hier zu dritt gesessen und haben gesagt, wie reagiert der Franz? Der Beckenbauer hatte so eine Art, Dinge wegzulächeln oder wegzureden, die ihm keiner für übel nimmt. Es gab die Geschichte mit dem unehelichen, auf der Weihnachtsfeier gezeugten Kind, die er nonchalant zur Seite gewischt hat mit, bei der Herrgott freut sich über jedes Kind und alle haben gesagt, nee, wie ist er doch nett. Wir haben tatsächlich damit gerechnet, dass er das auf so eine Art und Weise beiseite tut.
Ja, die Sache mit dem Kind und dem Herrgott, die wird bei vielen Leuten immer ausgepackt, wenn von Beckenbauer die Rede ist. Ihr kennt sie ja auch schon aus Episode 1. Die ist aber halt auch wirklich ziemlich bezeichnend. Für die Journalisten steht nun der letzte Schritt an. Sie müssen aus ihren gesamten Recherchen einen Text formulieren, eine Geschichte entstehen lassen. Sie schreiben über die deutsche WM-Bewerbung, über eine schwarze Kasse und Stimmenkauf, über Fedor Rathmann und Franz Beckenbauer, über eine Mauer des Schweigens und über das Schriftstück, das ihren Verdacht belegen soll.
Und dann gibt's irgendwann den Punkt, da drücken sie auf die Enter-Taste und dann geht quasi das Ding raus.
Am Freitag, den 16. Oktober 2015, erscheint um 13 Uhr auf der Internetseite des Spiegel der Artikel mit der Überschrift Sommer, Sonne, Schwarzgeld. Darunter ein Foto. Es zeigt Wolfgang Niersbach und Franz Beckenbauer an einem Tisch sitzend, offenbar bei einer Veranstaltung. Beide tragen blütenweiße Hemden. Während Beckenbauer eine Zigarre raucht, lächelt Niersbach glücklich. So wie auf diesem Bild wird man Wolfgang Niersbach von nun an lange nicht mehr sehen. Nachdem der Artikel an diesem Freitagmittag online gegangen ist, geht er in der Nacht in den Druck. Jörg Schmidt erinnert sich so.
Sie wissen, am nächsten Tag gibt es große Euphorie. Der Spiegel hat was enthüllt und Sie wussten bei dem Thema auch, damit landen Sie tatsächlich in den Tagesthemen.
Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte. Im Zuge der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 soll das Deutsche Bewerbungskomitee nach einem Spiegelbericht eine schwarze Kasse angelegt haben. Aus ihr seien 13 Millionen D-Mark geflossen, mutmaßlich, so das Nachrichtenmagazin, um Stimmen zu kaufen. Der Chef des Bewerbungskomitees, Franz Beckenbauer, und später auch Wolfgang Niersbach, derzeit DFB-Präsident, sollen davon gewusst haben.
Den Journalisten des Spiegel ist damals schon früh klar, was ihnen drohen kann, wenn sie sich mit dem deutschen Fußball anlegen. Jörg Schmidt.
Und dann wissen sie aber auch, am Tag darauf kommt der Strike Back. Spätestens ab Tag 3 müssen sie diese Geschichte auch wieder verteidigen. Und so war das in dem Fall halt auch.
Doch die Härte und Vehemenz der Kritik an ihrer Arbeit war auch für die erfahrenen Investigativjournalisten neu, sagt Gunter Latsch heute.
Für nichts haben wir so viel Prügel bekommen wie dafür, weil wir die Drecksäue sind, die den deutschen Fußball in den Abgrund geschrieben haben.
Nur einen Tag nach Erscheinen der gedruckten Ausgabe des Spiegel schlägt die Gegenseite zurück. An diesem Sonntagmorgen sendet der Sportkanal Sport 1 seinen Fußballtalk Doppelpass aus München. Der Vorwurf, die WM 2006 sei durch Franz Beckenbauer und den DFB gekauft worden, ist auch hier das Top-Thema.
Daraus jetzt zu konstruieren, damit seien Wahlstimmen gekauft worden, damit wir die WM bekommen, ist vom Spiegel unprofessionell, unsachlich und ich finde einfach unmöglich.
Der Mann, den ihr hier hört, das ist Alfred Raxler. Er ist damals Chefredakteur der Sportbild und Bildkolumnist. Die Bild-Zeitung ist seit langem ein enger Verbündeter von Franz Beckenbauer. Jahrelang ist der Kaiser Kolumnist der Bild. Der Legende nach war es sogar die Bild-Zeitung, die Beckenbauer in den 80er Jahren zum Bundestrainer gemacht hat.
Ich bin Vertreter einer Boulevardzeitung. Ich habe viele Jahre bei Bild gearbeitet. Uns wird oft vorgeworfen, dass wir Dinge tun, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Wollen wir nicht drüber sprechen. Nur was der Spiegel da gerade treibt, das geht überhaupt nicht.
Alfred Raxler pflegt schon immer einen engen Kontakt zu Beckenbauer, Niersbach und den Entscheidern im deutschen Fußball.
Ich habe mit Franz Beckenbauer, der noch keine Stellungnahme abgegeben hat, gestern oder vorgestern telefoniert. Er sagt, es ist einfach nicht wahr. Er sagt, es ist glaubhaft nicht wahr. Und der Spiegel hat nicht einen einzigen Beweis auf den Tisch gelegt.
Dass es diesen einen klaren schriftlichen Beweis nicht gibt, liegt, wie Jens Weinreich bereits erklärt hat, in der Natur der Sache.
Es gibt keine Korruptionsverträge. Ich zahle dir so viel, damit besteche ich dich, damit du für Deutschland dich entscheidest.
Diesen einen klaren Beweis, den hat der Spiegel nicht. Gunter Latsch, Jörg Schmidt und Jens Weinreich sprechen von einer klaren Indizienkette bei ihren Recherchen. Doch genau das bietet ihren Gegnern jetzt eine Angriffsfläche. In der Sport1-Sendung wird an diesem Morgen auch der Pressesprecher des DFB, Ralf Köttker, per Telefon zugeschaltet. Moderator Thomas Helmer begrüßt ihn.
Ralf, vielleicht kannst du uns auch noch mal updaten. Wie ist gerade der Stand der Dinge?
Ja, also zunächst einmal ist es mir natürlich auch ein Bedürfnis zu sagen, dass ich in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel Konjunktiv gelesen habe. Hätte, würde, scheinbar, mutmaßlich, vermeintlich, offenbar.
Aber trotz aller Kritik am Spiegel, ganz Deutschland stellt sich in diesen Tagen nach der Veröffentlichung nur noch eine Frage. Wofür waren die 10 Millionen Schweizer Franken, also die 6,7 Millionen Euro? Auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat darauf im Oktober 2015 keine Antwort, obwohl er damals mit im Bewerbungsteam war. Der Mann, von dem er sich eine Erklärung erhofft, hat bisher nichts gesagt. Am 20. Oktober, 4 Tage nach dem Artikel des Spiegel, besucht Niersbach Franz Beckenbauer in Salzburg. Er bittet ihn darum, ihm zu helfen. So geht es aus einem Untersuchungsbericht des DFB später hervor. Also reden die beiden. Und in diesem rund einstündigen Gespräch gibt Franz Beckenbauer Wolfgang Niersbach die Antwort auf die Frage, wofür die 10 Millionen Schweizer Franken waren, die er sich von dem Geschäftsmann Robert Louis Dreyfus geliehen hat. Am 22. Oktober, 6 Tage nach der Veröffentlichung des Spiegel, hat der DFB die Medien des ganzen Landes zu einer Pressekonferenz nach Frankfurt geladen. Es soll der Befreiungsschlag werden. Bei den Journalisten des Spiegel sorgt die Ankündigung hingegen für Sorgenfalten, wie Jörg Schmidt erzählt.
Ehrlich gesagt haben wir hier gesessen vom Fernseher und haben vor diesem Moment gezittert. Wir haben gedacht, mit was kommen die jetzt um die Ecke? Die kommen mit irgendwas, haben wir irgendwas übersehen?
Ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe.
Wolfgang Niersbach gibt eine Pressekonferenz, die er heute bereut.
Und das war sicherlich ein Fehler von mir, dass ich dann eine Pressekonferenz gegeben habe.
Franz Beckenbauer taucht ab.
Guten Morgen, Herr Beckenbauer. Dienste von Spiegel TV.
Ja, ihr habt ja einen Vogel.
Und dann ist da noch immer diese eine Frage. Wofür waren die 6,7 Millionen Euro? Was sagt der Mann, der das Geld bekommen hat?
Das Geld, das Sie erwähnen, ist auf mein Konto geflossen, ja.
Es braucht jetzt nicht viel Fantasie, um herauszufinden, wo das Geld gelandet werden könnte. Es liegt ja auf der Hand.
Was den Journalisten in dieser Folge gelungen ist, nennt man im Fachjargon einen Scoop. Eine Meldung, eine Story, die so heiß und explosiv ist, dass man sie kurze Zeit später schon überall lesen, hören und sehen kann. Wenn ihr wissen wollt, welche Scoops es jeden Tag so gibt, dann solltet ihr unbedingt morgens den Podcast 6.30 anhören. Unsere KollegInnen vom WDR sprechen jeden Morgen darüber, was heute wichtig wird und was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Immer ab 6.30 Uhr, wie ein Laber-Podcast, nur halt für Nachrichten und Politik. Den Link zum 6.30-Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Das war Das Geld zu Gast bei Freunden. Die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Ein Sportschau-Podcast der Bild- und Tonfabrik für ARD Sounds im Auftrag des SWR. Ein Podcast von Florian Nöte und Simone Schillinger. Erzählt von mir, Esther Sedlacek. Executive Producerin der Bild- und Tonfabrik, Desiree Klein. Redaktionelle Mitarbeit, Lilly Solms und Fridolin Menzel. Archivrecherche Lilly Solms, Originalmusik Laura Thiem, Sounddesign und Schnitt Fridolin Menzel und Laura Thiem, zusätzliche Unterstützung in der Postproduktion Azar Zayed und Max Sattler, Produktionsleitung Bild- und Tonfabrik Vanessa Hömig, Coverdesign Marc Trompetter, Projektleitung SWR Chris Eckert, Redaktion SWR Timo Klump, Holger Kühner. Neue Folgen von Das Geld zu Gast bei Freunden hört ihr immer eine Woche früher in ARD Sounds. Erzählt allen euren FreundInnen von diesem Podcast. Die sind keine Fußballfans? Umso besser, denn um Fußball geht's ja nicht, sondern um eine Geschichte, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht wahr sein kann.